Unser Thema heute Abend lautet Israel, Weltärgernis oder Zeichen der Endzeit. Der Zeitpunkt, April 2018, ist sehr speziell. Wir feiern in den kommenden Tagen die offizielle Feier in Israel 70 Jahre Staat Israel, 1948 bis 2018. Manche denken, jetzt hat er sich ein bisschen verirrt im Monat. So viel ich in der Schule gelernt habe, war die Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948. Ja, in unserem Kalender. Aber in Israel werden alle biblischen Feste und auch die staatlichen Feste, die werden nach dem jüdischen Kalender, nach dem biblischen Kalender gefeiert. Und darum dieser Tag damals im Monat Iyar fällt in diesem Jahr in unserem Kalender auf den Abend des 18. April. Und weil der Tag eben am Abend beginnt, dann der 19. April gehört immer noch zum gleichen Datum. Da werde ich mit meiner Frau auch an offiziellen Feierlichkeiten in Israel mit dabei sein. Aber jetzt haben wir das ein bisschen vorweggenommen, ein paar Tage vorher. Und wir gehen in unserer Betrachtung dieses Themas ein bisschen zurück in die Jahre gerade davor. 1939 bis 1945. 6 Millionen Juden wurden in Europa ermordet, erschossen, vergast, verhungert und so weiter. Unglaublich, was da geschehen ist auf unserem alten Kontinent. Dann Januar 1945 begann die Wende sich abzuzeichnen. Hier dieses Bild, die Kinder in Auschwitz, das ist Januar 1945 anlässlich der Befreiung von Auschwitz. Diese Kinder waren von den wenigen, die überlebt haben. Und das Unglaubliche, eben war diese Katastrophe vorbei. Übrigens auf Hebräisch sagt man diesem ganzen Geschichtsereignis nicht Holocaust, sondern Shoah. Und man verwendet das ja im Deutschen auch oft. Shoah heißt Katastrophe. Aber gleich auf diese Katastrophe, 14. Mai 1948, kommt es zur Gründung des Staates Israel. Nachdem dieses Volk 2000 Jahre fast keine eigene Heimat und keinen eigenen Staat mehr hatte. Also unglaublich, was da geschehen ist vor 70 Jahren. Und das darf man alles nicht vergessen. Die UNO hat im November 1947, also wenige Monate vor diesem Ereignis, eine Abstimmung gehabt und die Mehrheit der zivilisierten Nationen der Welt haben eindeutig votiert für die Schaffung eines Judenstaates in Palästina. Es muss eine Lösung der Judenfrage geben, nach dieser Katastrophe von 6 Millionen Toten. Aber heute ist alles so anders, haben wir den Eindruck. Insbesondere, wenn man die Medien hört, die ganz stark links ideologisch orientiert sind bei uns. Und man hat vielmehr den Eindruck, Israel ist ein Weltärgernis. Und wirklich, die UNO, die Vereinigung der Menschheit, könnte man sagen, hat allein in den Jahren 2006 bis jetzt 2018 in Verurteilungen durch den Sicherheitsrat weltweit 55 Verurteilungen ausgesprochen über die Nationen dieser Welt. Über verschiedene Nationen, die so schreckliches Unrecht getan haben in den vergangenen Jahren. Hunderttausende von Leuten abgeschlachtet und so weiter. Es gab 55 Verurteilungen. Aber das betrifft etwa 200 Nationen. In der gleichen Zeit wurde Israel, dieses kleine Land, 61 Mal vom UN-Sicherheitsrat verurteilt. Ist unglaublich. Das Land ist so klein, auf der Weltkarte kann man nicht mal den Namen des Landes auf das Land schreiben, sondern muss es ins Mittelmeer setzen. Nun, die Frage heute Abend ist eben die: Israel, Weltärgernis oder Zeichen der Endzeit? Wir stellen uns heute Abend die Frage: Ist Israel und ist Israels Heimkehr, die wir erleben in unserer Lebenszeit, aus aller Welt und die Staatsgründung vor 70 Jahren ein Beweis dafür, dass wir heute tatsächlich in der Endzeit leben und dass damit Jesus Christus bald wiederkommen wird? Hier auf dem Bild haben wir einen Blick zum Ölberg, vom Tempelberg in Ostjerusalem aus gesehen. Gemäß der Bibel, Sacharja 14, Vers 3, also im Alten Testament, in der jüdischen Bibel, wird der Messias in der Endzeit auf diesem Berg erscheinen, wiederkommen als König der Welt. Also, wenn Israel ein Zeichen ist für die Endzeit, dann würde das bedeuten, dass wir in der Epoche leben, in der Jesus Christus als Messias zurückkehren wird. Jetzt muss ich natürlich erklären, was bedeutet dieser Ausdruck Endzeit? Das ist wie in der Musik. Ein Thema und viele Variationen. Endzeit ist ein Thema. Und dazu gibt es ganz viele Ausdrücke, die das ausdrücken. Hesekiel 38, 8, am Ende der Jahre. Daniel 8, zur Zeit des Endes. Hosea 3, am Ende der Tage. Joel 4, ganz typisch, in jenen Tagen und zu jener Zeit. Das ist ganz speziell die Endzeit. Matthäus 24, die Vollendung des Zeitalters. Und schließlich 2. Timotheus 3, in den letzten Tagen. Und 1. Johannes 2, die letzte Stunde. Was alle diese Synonymen, gleichbedeutenden Ausdrücke gemeinsam haben, ist das: Sie weisen hin auf die Zeit, wenn der Messias kommen wird, um zu herrschen und sein Reich von Frieden und Gerechtigkeit auf dieser Erde aufzurichten. Nun, ich habe jetzt wieder einen technischen Ausdruck aus der Bibel verwendet, der Messias. Ich weiß, es ist wichtig, dass man ganz genau erklärt, wovon man spricht, was man damit meint, und dann wird alles andere auch viel einfacher. Der Messias ist im Alten Testament, das lange vor Christi Geburt vollendet worden war, der Messias ist im Alten Testament der verheißene Erlöser, den Gott in diese Welt schicken wird für Israel und für alle Nationen der Welt. Aber der Messias wird in der Bibel auf zwei ganz verschiedene Arten beschrieben. Es gibt viele Stellen, die beschreiben ihn als den leidenden Messias, der kommen würde, um als Opfer für unsere Sünden zu sterben. Der Gerechte für uns die Ungerechten, damit er uns zu Gott zurückführe und uns Vergebung der Schuld, der Lebensschuld gebe. Jesaja 53 ist ein ganz wichtiges Kapitel, das den leidenden Messias beschreibt. Dann auch Psalm 22. Und schon die alten Rabbiner haben gesagt, diese Kapitel sprechen von dem Messias, der für unsere Sünden stirbt. Und so gibt es noch viele weitere Stellen. Aber auf der anderen Seite findet man auch viele Abschnitte im Alten Testament, die sprechen von einem herrschenden Messias, der kommen würde als König der Welt auf dem Ölberg und der alle Probleme dieser Welt gottgemäß lösen würde. Nun, es ist ein bisschen schwierig. Wie bringt man das zusammen? Und ich kann Ihnen sagen, da haben Rabbiner studiert. Wie kann man das miteinander zusammenbringen? Und die Lösung ist ganz einfach. Das ist ja immer so, haben wir auch schon in Mathematik erlebt. Wenn jemand uns etwas ganz lange erklärt hat, dann haben wir es ganz schnell begriffen. Ja, und so ist es eben auch hier. Das sind zwei verschiedene Erscheinungen, ein und desselben Messias. Ein erstes Mal sollte er kommen als der leidende Messias, um das Problem unserer Schuld, unserer persönlichen Schuld vor Gott zu lösen. Das ist das Wichtigste. Viele Menschen denken, sie müssen ein soziales Programm durchführen, sie müssen das machen und die Welt dort verbessern. Und daheim geht die Familie kaputt und dann sind so viele Dinge sind in Unordnung und die Steuern sind nicht richtig deklariert. Und ja, das Erste ist, dass unsere Schuld in unserem Leben, dass die geordnet wird vor Gott. Darum kam oder sollte der Messias zum ersten Mal als der leidende Messias kommen. Und erst viel, viel später als der herrschende Messias. Denn alles, was wir haben, dieses ganze Chaos heute in der Welt mit Krieg und sozialer Ungerechtigkeit und so weiter, das kommt letztlich alles aus der persönlichen Schuld, die jeder von uns mit sich herumträgt, heraus. Und man kann wirklich im Alten Testament zeigen, dass die Propheten das so dargestellt haben, dass zuerst der leidende Messias und viel später der herrschende Messias. Und dazu haben sie uns noch einen Schlüssel gegeben, wie man das ganz genau unterscheiden kann. In Verbindung mit den Prophezeiungen über den leidenden Messias haben sie gesagt, sein eigenes Volk, das jüdische Volk, würde den leidenden Messias verwerfen, ablehnen. Nicht alle, aber die Masse. Und als Folge davon würde das jüdische Volk, das bedeutet dieser Pfeil hier, weltweit zerstreut werden. Sie würden aus dem Land herausgerissen werden, der Staat würde untergehen und sie würden weltweit zerstreut werden. Und in Verbindung mit dem zweiten Kommen des Messias als herrschender Messias, da haben sie gesagt, in der Zeitepoche, wohlverstanden, in der Zeitepoche, bevor er kommt als der herrschende Messias, werde das jüdische Volk aus aller Welt nach langer Zerstreuung wieder heimkehren ins Land der Vorfahren und den Staat Israel wieder gründen. Mit Jerusalem als Hauptstadt. Muss man sich mal vorstellen. Und nun, dieses Schema müssen Sie sich jetzt ganz gut merken. Erstes, zweites Kommen, leidender Messias, herrschender Messias, Zerstreuung, Sammlung. Und jetzt zeige ich Ihnen mal ganz konkret am Bibeltext, wie man das sehen kann, dass die Bibel da über diese Zerstreuung des jüdischen Volkes spricht. In 3. Mose 26, 31, übrigens geschrieben im Jahr 1605 vor Christus, sagt Gott zu seinem Volk, dass er es für seine Schuld bestrafen würde. Und ich werde eure Städte zur Öde machen und euer Heiligtum verwüsten und werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Nun, im Jahr 70 nach Christus, nicht lange nach der Kreuzigung Jesu, das war ganz, wenn man es ganz genau nehmen will, im Jahr 32 nach Christus, da haben die Römer Jerusalem zerstört und den Tempel. Das sind übrigens Zerstörungssteine noch vom Tempel damals, was Sie da auf dem Bild sehen. Und schließlich wurde dem Staat Israel ein Ende gesetzt. Im Jahr 135 nach Christus war der Staat dann ganz endgültig vernichtet. Durch die Römer. Das heißt also übrigens durch die Europäer. Das Römische Reich ist wesentlich ein europäisches Reich. Und die haben die Hauptstadt kaputt gemacht und den Staat Israel zerstört. Ja? Und noch mehr steht da in 3. Mose. Ich lese weiter. Gott sagt, und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich darüber entsetzen sollen. Ach so, da wird auch noch gesagt, das Land werde zugrunde gehen. Und dann würden andere Leute kommen und da wohnen. Und weiter, und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Und so ist das geschehen. Also, das Land Israel war ein fruchtbares Land. Ein Land, das von Milch und Honig floss. Aber wirklich, die Römer haben in ihren zwei Kriegen ab 70 nach Christus das Land dermaßen zerstört. Sie haben ganz bewusst die Ökologie vernichtet, Bäume abgeholzt und so weiter, um das Land kaputt zu machen für die nachfolgenden Generationen. Und wirklich in einem dann auch weitergehenden Prozess von Jahrhunderten sank das Land der Bibel ab zu einer unansehnlichen Wüste. Und weiter steht, euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen. Und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her. Und wirklich, das jüdische Volk wurde aus dem Land herausgerissen, vertrieben. Und gerade die Europäer haben also als Römer eine ganz wesentliche Rolle gespielt darin, dass es zu riesigen Fluchtwellen kam. Mit Hunderttausenden von Juden, die das Land verlassen haben. Um 70 und 135 nach Christus sind etwa 1 Million Juden allein in das Gebiet des heutigen Irak geflohen. Und andere natürlich auch anderswo. Ja? Also so wurde ihnen das Land entrissen, ging ihnen verloren. Und es gibt durch alle Jahrhunderte hindurch eine blutige Spur von Verfolgung der Juden. Nicht erst seit den Nazis. Sondern das kann man verfolgen, diesen Antisemitismus, diesen Judenhass. Durch alle Jahrhunderte hindurch wurden Juden verfolgt, abgeschlachtet und wieder vertrieben und nochmals vertrieben. Aber das war alles vorausgesagt in der jüdischen Bibel. Und wir sehen eine Blutspur vom 1. Jahrhundert bis in unsere Zeit von 13 Millionen Toten unter dem jüdischen Volk. Also was wir gesehen haben mit Auschwitz und Zweiter Weltkrieg, das war bisher einfach der schrecklichste Höhepunkt einer 2000-jährigen Geschichte von Judenhass. Nun, man kann sich ja fragen, wenn es da diese zwei Kommen des Messias gibt und dazwischen eine ganz lange Zeit, was ist die Bedeutung dieser langen Zwischenzeit im Plan Gottes? Ja, man sieht ja, Gott hat das alles vorausgesagt in der Bibel. Man wusste genau, was kommen würde. Aber was ist der Sinn dahinter? Auch das können wir beantworten. Es ist nämlich so, diese lange Zwischenzeit sollte nach den Aussagen des Alten Testaments die große Chance sein für die nichtjüdischen Völker der Welt. In dem Propheten Jesaja, in Kapitel 49, 6 spricht Gott, Gott Vater, zu dem Messias. Ja, er spricht, ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. Nun, ich muss es ganz deutlich betonen. Jesus Christus hat über 300 Prophezeiungen über den leidenden Messias durch sein Kommen vor 2000 Jahren erfüllt. Und dazu gehört eben auch, was dann geschehen ist, eben Jerusalem untergegangen, der Staat Israel untergegangen, das jüdische Volk zerstreut unter alle Völker und so weiter. Das hängt alles miteinander zusammen, nicht wahr? Aber hier in dieser Prophetie über den leidenden Messias sagt Gott, Vater, zum Messias, und das ist Jesus Christus, du bist das Licht für alle Völker. Und diese Rettung, die du geschaffen hast durch dein Sterben am Kreuz als der leidende Messias, nach Jesaja 53, diese Botschaft soll verkündet werden bis ans Ende der Erde. Wo ist das Ende der Erde? Ja, man muss von Israel aus sehen, das Land, das sich am Knotenpunkt der Kontinente Europa, Asien und Afrika befindet. Das ist für Gott das geografische Zentrum. Und die Enden der Erde oder das Ende der Erde, das sind all die Teile des Festlandes, die am weitesten entfernt sind von Israel. Und tatsächlich, in den vergangenen 2000 Jahren wurde die frohe Botschaft von Jesus Christus nach Chile, Argentinien gebracht. Und zu den Feuerländern, nach Tierra del Fuego, den Indianern, dort ganz am unteren Ende von Südamerika. Ja? Und das Evangelium wurde den Eskimos gebracht, in Alaska. Und die frohe Botschaft wurde nach nach ganz Afrika gebracht, nach Australien, in den fernen Osten, eben weltweit. Und in der gleichen Zeit, in der übrigens Millionen von Nichtjuden die Botschaft von Jesus Christus hörten und an den Messias Jesus glaubten als ihren persönlichen Erlöser. Sie haben ihre persönliche Schuld im Gebet Gott bekannt. Da braucht es übrigens keinen Priester dazu. Können Sie ganz selber machen. Im persönlichen Gebet Gott bekannt, bereut. Und die haben gedankt, dass Jesus Christus, der Gerechte, die Strafe am Kreuz von Gott getragen hat in den 3 Stunden der Finsternis, die wir verdient haben in Ewigkeit, im Feuersee. Und diese Menschen sind wirkliche Christen geworden. Und was heißt Christ? Ja, das geht zurück auf das griechische Wort im Neuen Testament, Christianos. Das ist ein Anhänger von Christus. Und Christus ist einfach das griechische Wort für hebräisch Messias. Also Christen, das sind messiasgläubige Menschen, die in dem leidenden Messias ihren persönlichen Erretter gefunden haben. Und weltweit, in allen Nationen, in den vergangenen 2000 Jahren, sind Menschen zu einem lebendigen Glauben an den Messias Jesus gekommen. Und in der gleichen Zeit war das jüdische Volk in der Zerstreuung. Ja, in Chile und in Argentinien konnte man zeigen, das sind Juden, diese Leute hier. Und in Alaska konnte man sagen, diese Leute da, das sind Juden. Und in Neuseeland konnte man sagen, diese Leute sind Juden. Und in Australien und in Südafrika und in China und in Japan und auf den Philippinen und so weltweit. Und die Leute fragten sich, aber wieso ist denn dieses Volk aus der Bibel jetzt plötzlich da auf den Philippinen und in Neuseeland und in Argentinien? Was suchen die in Buenos Aires? Gute Luft? Nein. Warum sind die da? Das hat sich alles erfüllt. Gott hat gesagt seinem Volk, wenn der Messias kommt, müsst ihr ihn annehmen. Und die Masse hat ihn verworfen. Und die Europäer haben ihn gekreuzigt. Übrigens nicht die Juden. Das waren die Europäer. Pontius Pilatus war der Vertreter des Kaisers von Rom, von Italien. Ja? Ja, Europa hat Unglaubliches getan in der Geschichte. Den Staat Israel zerstört, den Messias gekreuzigt, aber trotzdem, in den folgenden 2000 Jahren sind ganz viele Europäer zum lebendigen Glauben gekommen an den Messias Jesus und auch eben auf allen anderen Kontinenten. Und in der gleichen Zeit das jüdische Volk zerstreut und man konnte dann sagen, wenn die Leute fragen, warum sind diese Juden da? Warum sind diese Juden da in Kaifeng, in China? In Hosea 3, Vers 4 war es vorausgesagt, denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten. Sie werden lange Zeit staatenlos sein, aber, lesen Sie gut, nicht ewig. Sonst würde hier stehen, sie werden ewig ohne König bleiben und ohne Fürsten. Ja? Aber hier steht viele Tage, eine lange Zeit. Also der 14. Mai 1948 musste kommen. Aber es ging doch ziemlich lange. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt verstehen Sie. Wenn die Bibel von Endzeit spricht, dann meint sie eben diese Zeit am Ende dieser langen Zwischenperiode zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Das ist die Endzeit, das Ende dieser langen Zwischenzeit. Und das hat also gar nichts zu tun mit Weltuntergang. Also glauben Sie das ja nicht, wenn wir von Endzeit sprechen, dass wir denken, bald geht die Welt unter. Das ist Sektenmaterial. Ja? 2012 sollte schon der Weltuntergang kommen, aber damit haben wir nichts zu tun. Aber wenn wir sagen Endzeit, dann heißt das, wir sind in der Zeit, in der das jüdische Volk heimkehrt ins Land der Vorfahren, den Staat Israel gründet und so weiter und so fort. Und das ist die Endzeit. Denn in dieser Epoche muss der Messias kommen, zum zweiten Mal. Und diese Endzeit hat aufgrund des Zeichens Israel begonnen, nicht erst 1948, Da wurde der Staat gegründet. Aber voraus gingen Jahrzehnte massiver Einwanderung aus allen 5 Kontinenten. Schließlich. Also das hat begonnen 1882. Darum, man kann sagen, die Endzeit, das ist in diesem Sinn eine Periode von bereits 136 Jahren. Und am Ende davon, sehen Sie den roten Pfeil, wird der Messias, Jesus Christus, kommen als König der Welt. Und dieser Pfeil deutet an, in einem Prozess kehrt das jüdische Volk zurück aus aller Welt ins Land der Vorfahren. Und zwar haben die Propheten das klar gemacht, dass diese Rückkehr erfolgen würde, nicht tack, und jetzt sind sie da, sondern in Wellen, in Einwanderungswellen. Und genau das ist es. Die moderne jüdische Geschichte kann man heute beschreiben und einteilen in Aliyot. Aliyot ist die Mehrzahl von Aliyah. Und Aliyah heißt Einwanderungswelle auf Hebräisch. Aber in der jüdischen Geschichte spricht man ständig von Aliyah. Also da müssen Sie sich ein bisschen dran gewöhnen. Man spricht Deutsch, aber ständig benutzt man diese Ausdrücke, ja? Fast wie Jiddisch. Jiddisch ist eigentlich auch ein deutscher Dialekt, aber einfach voller hebräischer Wörter. Sagt man nicht guten Tag, sondern sagt man Shalom, ja? Und da sagt man eben vieles, so wie man das in der Bibel findet. Nun, in Wellen sollen die zurückkehren. Und diese grünen Striche, die deuten an, die einzelnen Prophezeiungen der Bibel über die Endzeit. Und ich habe mich vor Jahren die Frage gestellt, wie viele Einzelaussagen gibt es, die sich schon erfüllt haben ab 1882. Und daraus ist schließlich dieses Buch entstanden. Leben wir wirklich in der Endzeit? Das gibt es übrigens auch am Büchertisch. Und der Untertitel 180 erfüllte Prophezeiungen. Das ist doch der Hammer, oder? 180 Einzelvoraussagen und die sind nachweislich in der Zeit von 1882 bis heute erfüllt worden. Nicht ein Teil, ja, könnte man sagen, im Mittelalter, im 12. Jahrhundert und das vielleicht, ja, das würde passen, so 1600. Nein. Alles genau in der Zeit, in der das jüdische Volk in Wellen heimkehrt und schließlich den Staat gründet. Das ist so grandios, weil es gibt keine Religion der Welt, die so etwas vorweisen könnte, diese Art von Prophetie. Fragen Sie bekannte Muslime, sie sollen Ihnen eine solche Liste bringen. Hier haben Sie gleich eine. Ich habe das ganz bewusst ebenso als Liste geschrieben, damit man die Einzelpunkte auch schnell wieder im Griff hat. Ich meine, das Buch liest und dann aber das meiste wieder vergessen. Das ist normal. So geht das. Und dann kann man aber schnell wieder zurückgreifen. Ach ja, das habe ich ja dort gelesen. Und so hat man schnell den Zugriff. Fragen Sie einen Muslimen, bringe eine Liste mit 100 erfüllten Prophezeiungen heute aus dem Koran. Das werden die Liste nie bekommen. Fragen Sie einen Buddhisten, einen Hindu, aber immer freundlich und mit Respekt. Ja? Das ist etwas ganz Wichtiges, was man im Christentum lernt, wenn man mit anderen Menschen spricht, muss man nicht immer die gleiche Meinung haben wie die anderen. Das haben wir auch unseren Kindern versucht beizubringen. Sehr schwierig. Ja, die denken, die müssen auch so gekleidet sein wie die in der Schule oder so. Ja? Aber nein, ihr müsst nicht die gleiche Ansicht haben wie die anderen, aber den anderen immer mit Respekt und mit Achtung begegnen. Ja, das ist ganz selbstverständlich. Ja, aber in der Kindererziehung muss man das alles erklären. Und dann später, wenn man es gelernt hat, ist alles selbstverständlich. So, und jetzt schauen wir uns so ein paar Beispiele, nicht alle 180, ich garantiere, Sie werden nicht hier übernachten, sondern eine Auswahl, aber damit Sie es wirklich sehen, konkret, was ist das? Nicht einfach, dass ich Ihnen erzähle, es ist fantastisch, es gibt 180 Prophezeiungen. Nein, da müssen Sie sagen, so, jetzt möchte ich das sehen und ich möchte das selber nachkontrollieren und noch besser in meiner Bibel nachlesen. Ja? Also, der erste Punkt, Rückkehr der Juden, 1882 bis 2018, das haben wir jetzt schon sehr intensiv vorbereitet. Gott sagt, Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. So klar vorausgesagt, im 6. Jahrhundert vor Christus, als das jüdische Volk gar noch nicht weltweit zerstreut war. Und da wird schon gesprochen, sie kommen zurück. Und wir sind Augenzeugen, ja tatsächlich. 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus circa 130 Ländern. Und überlegen Sie sich, es gibt keine Parallele in der Weltgeschichte, wo so etwas mit einem anderen Volk geschehen ist. Nach 2000 Jahren wieder der Staat gegründet wurde. Aber noch was, das wäre ja schon ein Wunder. Aber, und das war alles vorausgesagt in der Bibel. Ich werde euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Sie sehen, da brauchen Sie nicht einen Drewermann, der Ihnen da tiefenpsychologisch die Bibel deutet. Vergessen Sie das mit Tiefenpsychologie und Bibel. Es geht gar nicht. Nein, da steht's. Klar. Und übrigens weiß man auch noch gleich, wem dieses Land gehört. Gott sagt, in euer Land bringen. Nun, es ist so, Hebräisch als gesprochene Sprache vor 2000 Jahren in Israel ging mit dem Untergang des Staates Israel in der Folge unter. Die Juden haben begonnen, die Sprachen der Völker, wohin sie kamen, zu übernehmen. Und so wurde Hebräisch eine tote Sprache, wie Latein. Und ich sage Ihnen, eine tote Sprache ist eine Sprache, wo sie, die tote Sprache lernen, die auffordern müssen, geh mal zum Bahnhof, an den Schalter und bestelle ein Ticket. Ja, fragen Sie mal all die Lateinschüler, die wenigen, die es noch gibt heute. Die haben vielleicht 6 Jahre Latein gehabt auf dem Gymnasium und dann sollen sie am Schalter ein Ticket. Oh. Cicero kann ich übersetzen. Ja, Gallia est omnis divisa in partes res. Ja, was ist das? Man muss ein Ticket bestellen können. Können Sie nicht. Ja, weil es eine tote Sprache ist. Nicht mehr zu gebrauchen im Alltag. Nun, ist das aber interessant. Das ging so etwa um 400 nach Christus unter. Aber in Jesaja 19, Vers 18, da haben sie eine Prophetie über die Zeit, wenn der Messias einmal hier auf der Erde herrschen wird. Ja, das geht also über unsere Zeit noch hinaus. Und dieses Kapitel behandelt ganz speziell Ägypten in der Endzeit. Darum ist das ein Lieblingskapitel der ägyptischen Christen. Es gibt ganz viele ägyptische Christen, die lieben Jesaja 19. Da geht es um Ägypten. Und dann steht dort, zu jener Zeit werden sogar 5 ägyptische Städte die Sprache Kanaans sprechen. Nun, der Ausdruck, die Sprache Kanaans in der Bibel, bedeutet Hebräisch. Aber da hatten sie ein Problem gehabt, sagen wir, vor 500 Jahren. Tote Sprache. Aber wenn der Messias kommt, dann wird Hebräisch eine gesprochene Sprache sein und dann werden sie sogar noch in 5 Städten Ägypten werden sie das auch noch sprechen. Ja, und es geschah Folgendes. Eliezer ben Yehuda, 1858 bis 1922, das war ein litauischer Jude, der sagte sich, ich gehe nach Palästina. Das war gerade die Zeit, als die große Welle dann kam, ein Jahr später. Und er sagte sich, aber die Juden in Palästina, die sollten nicht Russisch sprechen. Und die sollten auch nicht Arabisch sprechen oder Französisch. Die sollten wieder die warmkehlige Sprache der Propheten, der Bibel sprechen. Und er hat sich das so in den Kopf gesetzt und hat dann Deborah, seiner jungen Frau, gesagt, Deborah, weißt du was, Eliezer, was? Du wirst die erste Frau sein, die ein Kind bekommt, das nur Hebräisch kann. Oh. Dann wusste sie, was sie zu tun hatte. Sie war ja gerade schwanger. Jeder freie Minute Hebräisch lernen. Und Eliezer war ein ganz dickköpfiger Mann. Und er hat gesagt, in unserem Haus bei der Geburt, niemand darf etwas anderes sprechen als Hebräisch. Wenn die Hebammen es nicht auf Hebräisch sagen können, sondern nur auf Jiddisch oder Russisch, dann dürfen sie nicht sprechen. Und er hat das durchgezogen. Und wirklich, Ben Zion, so hieß der erste Sohn, der wuchs auf und konnte nur Hebräisch. Ja, Und er hat ein großes Wörterbuch verfasst in vielen Bänden, kam dann bei Langenscheid raus. Und er hat möglichst aus dem Hebräischen heraus neue Ausdrücke kreiert für das moderne Leben. Und hat eine Zeitschrift herausgegeben, hat Zvi, der Hirsch, und hat damit den Juden in Palästina, ich sage immer Palästina, weil es damals den Staat Israel noch nicht gab. Verstehen Sie mich gut? Ich rede historisch. Den Juden in Palästina erklärt, so könnt ihr Hebräisch sprechen heute. Aha. Und dann hat er auch Schulunterricht gegeben, aber die Orthodoxen, das waren die Juden aus Osteuropa, die mit den langen Schläfenlocken, ja, länger als ich, und die haben diesen Mann abgelehnt. Der entheiligt die heilige Sprache. Das ist doch nur für die Gebete und für die Synagoge. Aber bestimmt nicht für die Schule und für den Alltag. Die haben ihn sogar zuweilen mit Steinen beworfen auf dem Weg zur Schule. Und so wurde Hebräisch beigebracht. Und auch im Kindergarten. Und die kleinen Kinder, die können doch Fremdsprachen im Nu lernen. Und akzentfrei. Ja, das hat so dann funktioniert. Die Kinder kommen aus dem Kindergarten heim und haben den Eltern Hebräisch beigebracht. Man muss sich mal so vorstellen, da kommt ein kleiner Junge nach Hause und sagt, Shalom Abba, Shalom Ima, Manishma, Zekacha Yafel, Lischokim, Yadim Acherim, Begania Yeladim, Lishmoa Sipurim Yafim, Lashir Shirim Yafim. Und so haben sie es gelernt. Es hat funktioniert. Ab 1920 war Israel eine offizielle Sprache in Palästina neben Englisch und Arabisch. Und heute die erste Sprache des Staates Israel. Beide Punkte, 1 und 2, sind ohne Parallele in der Weltgeschichte. Noch nie wurde eine tote Sprache, die mehr als 1000 Jahre tot war, wieder lebendig. Aber da ist es geschehen. Und beide Punkte waren in der Bibel vorausgesagt. Sie sehen, die biblische Prophetie, das ist nicht so wie bei den alten Griechen, das Orakel von Delphi. Ja, da gingen sie doch mal zum Orakel nach Delphi und befragten, wie kommt das raus, wenn ich diesen Krieg mache, wollte der König wissen. Das Orakel von Delphi sagt, du wirst dein Königreich zerstören. Er ging in den Krieg, ermutigt durch das Orakel, und dann kam er geschlagen zurück und beschwerte sich. Ich war, da bezahlen die noch und für diesen Unfug. Und hat sie beschwert und die haben sich gerechtfertigt und haben gesagt, ja, wir haben dir gesagt, du wirst ein Königreich zerstören, aber wir haben dir nicht erklärt, welches. Ja, sehen Sie, das ist Falschprophetie. So allgemein und so wenig Details wie möglich. Aber die Bibel, ganz präzise und dann eben Dinge, die es nur einmal in der Weltgeschichte gibt. Ja, die Dinge, die nicht mal wahrscheinlich sind. Also wenn Sie sich mal als Prophet ausgeben wollen, aber bitte sagen Sie nicht, eben Schweizerdeutsch wird untergehen und dann nach 2000 Jahren wird Schweizerdeutsch wieder lebendig werden. Ja gut, bis Sie dann entlarvt sind, sind schon 2000 Jahre vorbei. Dritter Punkt, Landkäufe. 1882 bis 1940. Es ist nämlich so, die ersten Jahrzehnte, als Juden in Massen wieder zurückkehrten ins Land der Vorfahren, war gekennzeichnet durch umfangreiche Landkäufe. Von arabischen Großgrundbesitzern, in Beirut saßen die, in Damaskus, in Kairo. Und die haben so Ländereien gekauft zu völlig überhöhten Preisen. Also malariaverseuchte Sümpfe. Und eben verwüstetes Land, aber für Preise, wie sie damals üblich waren in Amerika, in den USA, Bodenpreise. Und nun, das steht in Jeremia 32. Im Zusammenhang geht es genau um die Zeit, wenn der herrschende Messias wiederkommen wird. Und da steht, man wird Felder um Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben und sie versiegeln und Zeugen nehmen. Im Land Benjamin und in den Umgebungen von Jerusalem und in den Städten Judas, sowohl in den Städten des Berglandes als auch in den Städten der Schefela und in den Städten des Negevs. Denn ich werde ihr Schicksal wenden, spricht der Herr. Und so ist das gekommen. Das ist charakteristisch für die ersten Jahrzehnte, diese umfangreichen Käufe. Aber in der Prophetie hier gibt es noch mehr Details. Und ich sage Ihnen, ein falscher Prophet muss aufpassen, er kann vielleicht etwas sagen, aber möglichst nicht noch weitere Details, denn dort könnt ihr dann reintrampen. Und in der Bibel wurde gesagt, ein Prophet, der sich einmal irrt, ist ein falscher Prophet. Und die biblischen Propheten, die mussten nicht nur über Dinge sprechen in 2000 Jahren, sondern immer auch über Dinge in ihrer Zeit, wo man sie kontrollieren konnte. Ja? Also, jetzt ist es hier so mit den Details. Punkt 4. Nicht einfach Land kaufen, sondern Land kaufen in Benjamin. Nehmen Sie eine biblische Karte, da sehen Sie die 12 Stämme Israels. Die haben verschiedene Teile des Landes bekommen in biblischer Zeit. Das Land Benjamin, der Stamm Benjamin, das war das Gebiet nördlich von Jerusalem bis heute Ramallah. Ja, da wo Yasser Arafat begraben ist. Das Land Benjamin. Und genau dort wurde massiv Land gekauft. Ich war heute, wir wissen ganz genau, wo diese Landkäufe stattgefunden haben. Und ich kann das in der Literatur alles zeigen. Das ist auch hier angegeben, damit Sie die offizielle Literatur konsultieren und überprüfen können. Fünfter Punkt. Und in den Umgebungen von Jerusalem. Ja, weitläufig um Jerusalem herum wurde ganz viel Land gekauft. Sechs. Im Gebirge von Juda. In den Städten Judas, sowohl in den Städten des Berglandes. Ja, und Sie sehen, das Bergland in Israel verläuft so von Norden nach Süden. Sie können auch sagen, von Süden nach Norden, ja. Und Sie sehen, das Westjordanland, Westbank, ist gerade so das Bergland von Israel. Und dort zwischen Jerusalem und Hebron wurde ganz viel Land gekauft. Und dann weiter, Punkt 7. In den Städten der Schefela. Vielleicht steht in der Bibel Tiefland. Schön, ist richtig. Schefela heißt Tiefland, aber das ist nicht irgendein Tiefland, sondern das ist das Tiefland, sehen Sie hier in der Karte, westlich von den judäischen Bergen zum Mittelmeer hin. Sieht man das Tiefland? Dort bei Tel Aviv, ja, zum Beispiel. Dort in der Schefela. Und dort wurde am allermeisten gekauft, in der Schefela. Und dann, acht, in den Städten des Negevs. Vielleicht steht in der Bibel, in den Städten des Südens. Ist korrekt. Nur, Negev heißt Süden, aber Sie können nicht sagen, zum Beispiel, der Süden von Amerika. Negev von Amerika. Nein, da sagt man Drom Amerika. Negev, das ist die südliche Südgegend von Israel. Und damit die Negev-Wüste. Ja, und genau dort, südlich von Beersheba, im Negev, hat man ganz viel Land gekauft. Jeder Punkt ist in Erfüllung gegangen. Und zwar nur in unserer Zeitepoche. Nicht irgendwo, wann mal vor 2000 Jahren oder so. Nur jetzt. Und wir sind Augenzeugen. 9. Wiederaufbau alttestamentlicher Städte. In Amos 9, die letzten zwei Verse, geschrieben im 8. Jahrhundert vor Christus, also bevor das jüdische Volk überhaupt zerstreut wurde, ja, lange vorher, wird gesprochen, und ich werde, sagt Gott, das Schicksal meines Volkes Israel wenden, und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen. Und deren Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und deren Obstplantagen anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Und wir sind heute Augenzeugen davon, wie alttestamentliche Städte, die Ruinen waren, heute moderne Städte sind mit pulsierendem Leben. Das ist grandios. Genauso wie es hier steht im Klartext. Aber im Text hat es noch mehr Details. 10. Weinberge und Wein. Das heißt, und werden Weinberge pflanzen und deren Wein trinken. Ich war ein oberflächlicher Bibelleser. Das ist einer, der liest das und sagt sich, ja, schön, die werden ein paar Weinstöcke pflanzen, das ist ja gar nichts Spezielles. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Gott spricht, er benutzt nie zu viele Wörter. Wir können zu viel reden. Aber Gott spricht nur das, was nötig ist. Jedes Wort in der Bibel hat eine ganz besondere Bedeutung. Und darum muss man die Bibel auch langsam lesen, sorgfältig lesen, mit Ehrfurcht lesen, weil alles eine Bedeutung hat. Und ich kann Ihnen sagen, wenn das steht hier, Weinberge und Wein, dann muss das etwas ganz Wichtiges bedeuten. Und so war es. 1882, da kamen ja diese tausenden Juden zurück nach Palästina, damals hauptsächlich aus Russland, wegen dieser schlimmen Verfolgung der Juden in Russland damals, nach dem Tod von Zar Alexander. Ja, und viele waren Intellektuelle und die haben dieses Land gesehen, kaputt, wächst ja nichts. Und da war ihnen schon bald mal klar, jetzt müssen wir alle Bauern werden. Und das ist sehr kritisch, wenn Intellektuelle Bauern werden wollen. Aber es ist gut gegangen. Die haben dann eben Kibbutze gegründet und Moschawim. Also Kibbutz, das ist ein sozialistischer Bauernhof, ja. Und ein Moschav ist eine sozialistische Kooperation von Bauernhöfen. Ja, und in dieser Zeit hat dann Baron de Rothschild aus Bordeaux gesagt, ihr müsst Weinberge mitbringen von Frankreich, ja. Das ist genau das Ideale dieses Boden, ja, in Palästina. Und da haben die das gemacht und haben Weinstöcke aus Frankreich gebracht. Aber oh weh, das war die Zeit mit der Reblaus. Ja? Das war ja eine Katastrophe. In den wenigen Jahren gingen nicht nur in Frankreich alle Weinberge kaputt, sondern in ganz Europa. Und diese Plage kam dann auch nach Palästina. Das ist völlig schief gegangen. Aber später haben wir nochmals begonnen und hat dann Weinstöcke geholt aus Kalifornien. Und aus Südamerika. Auch Deutsche gibt es. Und man hat eine ganz wichtige Zweig der Landwirtschaft aufgebaut. Und Israel hat viele gut verdiente Medaillen gewonnen für Wein auf Spitzenhöhe. Nun, das ist schon eine doppelte Leistung, weil, Sie wissen, in der Bibel kommen Weinberge und Wein und Traubensaft und Trauben ganz oft vor, an vielen Stellen. Auch in den Gleichnissen im Neuen Testament. Aber, als die Juden zerstreut wurden, kamen ab 638 nach Christus, nach dem Tod von Mohammed, kamen die Muslime aus der saudischen Halbinsel und eroberten das Land der Juden. Und vertrieben auch Juden, die noch da wohnten. Und die haben gesagt, Wein trinken, das geht gar nicht. Der Koran verbietet das. Und so ging alles, was da noch war, zur Hauptsache, in der Folge zugrunde, kaputt. Also darum, ich sage Ihnen, im Nahen Osten eine Goldmedaille zu gewinnen mit Wein, das ist gar nicht so schwierig, ja? Aber eben, weil da gibt es ja keine Konkurrenz. Aber Israel weltweit hat das so aufgebaut. Und das gibt dem Ganzen eine Dramatik hinein, nicht wahr? Und dann 11 Obstplantagen. Gott sagt, und deren Obstplantagen anlegen und deren Frucht essen. Ja, die haben sich gefragt, was machen wir sonst noch außer Weinstöcke? Exotische Früchte, Mandarinen, Orangen und Grapefruit und dann noch so Kreuzungen und so und Bananen und Kiwi und so weiter. Und Israel hat eine riesige eine Landwirtschaft aufgebaut. Und zwar werden bis zu 900.000 Tonnen Zitrusfrüchte exportiert aus diesem kleinen Land. Nicht wahr? Das ist viel kleiner als die Schweiz. Also unglaublich. Und wenn Sie schon mal Jaffa-Orangen gegessen haben, dann haben Sie erfüllte Prophetie auf der Zunge genossen. Aber sehen Sie, das ist nicht einfach so ein Nebensatz, der nicht viel bedeutet, sondern ein Nebensatz mit so viel Gewicht. Und dann 12 ausländische Reben. In Jesaja 17, Vers 10. Zuerst geht es noch um die Zeit von Jesaja mit Damaskus. Und dann plötzlich, es gibt solche Markierer, merkt man, der Prophet springt jetzt in die Endzeit. Und da sagt er, darum pflanzest du liebliche Pflanzungen und besetzest sie mit ausländischen Reben. Wieso ausländische Reben? Ja, jetzt ist klar. Weil eben viel, viel später, das war ja im 8. Jahrhundert vor Christus prophezeit, Aber im 7. Jahrhundert nach Christus kamen die Muslime, haben den Wein und die Weinkultur zerstört. Und als die Juden dann Ende 19. Jahrhundert heimkehren ins Land der Vorfahren, dann müssen sie eben ausländische Stöcke aus Frankreich, Deutschland, aus USA und Südamerika holen. Das ist da gesagt. Ich sage Ihnen, wenn die Bibel was sagt, dann hat es eine Bedeutung. Und da kann man da lesen und darüber, ich verstehe nicht. Das ist normal, wenn man die Bibel liest, dass man vieles nicht versteht. Aber denken Sie immer, das muss etwas ganz Besonderes bedeuten, aber ich verstehe es jetzt nicht. Das ist der Punkt. Aber vielleicht jemand anderes erklärt es Ihnen. Und dann sage ich, oh, ist das schön. So geht das beim Bibellesen immer wieder. Aber ich habe da ein paar Punkte gesetzt. Jetzt möchte ich Ihnen noch den Zusammenhang erklären. Da steht nämlich nicht nur ausländische Reben, sondern da steht ein Vorwurf. Gott spricht zum jüdischen Volk, denn du hast vergessen den Gott deines Heils und nicht gedacht des Felsens deiner Stärke. Darum pflanzest du liebliche Pflanzungen und besetzest sie mit ausländischen Reben. Und schauen Sie, diese Juden damals, diese Tausenden, die aus Russland kamen, viele von denen waren Agnostiker. Die sagen, man kann nicht wissen, ob es Gott gibt. Oder Atheisten. Es gibt keinen Gott. Viele waren Sozialisten, Kommunisten. Darum haben die Kibbutze gegründet und Moschawim, nicht wahr? Ja, und die kamen nicht zurück, um sich zu sagen, so, jetzt wird die Bibel erfüllt, was da über uns prophezeit ist. Nein. Die kamen aus der Überlegung, wir müssen die jüdische Frage lösen. Wir werden einfach gehasst, nur weil wir Juden sind. Sogar wenn man als Jude nichts glaubt, werden trotzdem gehasst als Juden. Es braucht eine Lösung und wir gehen nach Palästina und bauen uns da eine Zukunft auf. Ja? Und dann haben sie diese Kibbutze und diese ausländischen Weinstöcke. Aber Gott macht den Vorwurf, du hast vergessen den Gott deines Heils. Du hast Gott, den Gott der Bibel, vergessen und hast einfach versucht, selber eine gute Zukunft aufzubauen. Aber sehen Sie, meine Damen und Herren, gleichzeitig haben Sie die Bibel, was Gott vorausgesagt hat, erfüllt. Auch wenn Ihre Motivation eben ein Problem war. Aber sogar das ist prophezeit. 14, die Wüste blüht auf. Hesekiel 36, wir haben schon Vers 24 in Punkt 1 gelesen. Sie mögen sich erinnern. Ich werde euch sammeln aus allen Nationen und in euer Land zurückbringen. Und jetzt ein paar Verse später heißt es, Vers 34, im gleichen Kapitel, und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es eine Wüste war vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten, verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Schauen Sie mal. Da wird erstmal vorausgesetzt, das Land wird eine Wüste werden. Und dann kommt eine Zeit, wo diese Wüste wieder aufblühen wird. Und das erleben wir. Kommen Sie mit nach Israel. Nächsten Donnerstag fliegen wir ab. Und dann zeige ich Ihnen das Land und ich liebe, besonders wenn solche kommen, die zum ersten Mal kommen. Oder viele sagen, wieso soll ich eine Israelreise machen? Das ist ja nicht heilsnotwendig als Christ. Ja, natürlich nicht, hat nie jemand behauptet. Aber sie verstehen dann so vieles besser. Und ich freue mich dann über die sagen, oh, diese Blumen, dieses Land von Blumen. Ja, und das war eine Wüste. Und jetzt exportiert Israel Schnittblumen, wie Holland. Haben wir in Holland darüber gesprochen? Kann man denen erklären, ihr seht nicht allein. Ist ja nicht der Einzige. Dann macht Israel auch ein kleines Land. Und dann eben zu erleben, wie die Leute genau das feststellen. Dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Ich zeige dann auch Stellen im Land, wo es noch richtig so aussieht, wie in den frühen Jahrhunderten, wo noch nichts aufgeforstet worden ist. Damit man richtig sieht den Unterschied. Und dann zeige ich, wo man diese neuen Wälder gepflanzt hat. Das ist fantastisch, zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Ein guter Tipp. Wenn Sie mal ein Jubiläum haben oder so, gehen Sie mit Ihrer Frau spazieren in den Wäldern der judäischen Berge. Das ist fantastisch, Wirklich. Und ja, die haben also 240 Millionen Bäume gepflanzt. Und eben eine solche Landwirtschaft aufgebaut. Es ist genau so, wie es hier steht. Und jetzt 15. Gründung des Staates Israel. 14. Mai 1948. Sie sehen, all diese ersten Jahrzehnte waren schon eine Erfüllung dessen, was die Bibel sagt. Aber es fehlt etwas ganz Wichtiges. Es gab eben noch keinen Staat Israel. Es gab einfach Juden in Palästina. Und dann kam dieser Tag der Gründung. 14. Mai 1948. Ben-Gurion verkündet übers Radio: Hier Staat Israel. 2000 Jahre sind vergangen. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand Gott widerstehen. Und der Staat wurde gegründet. Jesaja 66, 8. Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Kann ein Land an einem Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren werden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Ja, so ist das geschehen. Dieser Tag vor 70 Jahren, das war ein ganz besonderer Tag. Und gerade, wie gesagt, nach diesen schrecklichen Ereignissen hier im Ghetto von Warschau und dann in die Konzentrationslager. Es ist schon dramatisch. An einem Tag wurde diese Nation neu geboren. Damit Sie nicht einschlafen, der Vortrag ist bald fertig, aber damit Sie trotzdem nicht einschlafen, mache ich eine ganz kleine musikalische Unterbrechung. Und zwar, schauen Sie sich jetzt Warschau an. Und verstehen Sie, das jüdische Volk 2000 Jahre lang hatte sich gesehnt, wieder eine Heimat zu haben. Ein heimatloses Volk, das nirgends erwünscht war. Immer musste man wieder von Ghetto zu Ghetto gehen, weil die Leute Juden nicht mögen. Oder eifersüchtig sind auf irgendwelche Dinge. Ja, und diese Sehnsucht hat dieses Volk begleitet. Und täglich hat man im Judentum in diesen 2000 Jahren gebetet, dass Gott sie sammeln möge und wieder zurückführen möge nach Zion, zum Tempelberg in Jerusalem. Diese Sehnsucht. Und jetzt verstehen Sie auch, warum eben gerade bei den osteuropäischen Juden ihre Musik so unglaublich sehnsüchtig ist. Und die Geige ist wirklich das Instrument schlechthin, um Sehnsucht auszudrücken. Und das haben sie natürlich auch ganz besonders gelernt von den Zigeunern in Osteuropa. Ja, die Zigeuner, die haben so eine Musik, nicht wahr, richtig zum Schmelzen. Und die machen dann auch so gerne. Und so weiter, ja, richtig schmelzen. Warum? Die Zigeuner sehnen sich nach einem Land, wo sie zu Hause sind. Nur, dieses Land gibt es nicht. Aber die Juden haben diese Musik genommen, hat sie inspiriert, um genau diese Sehnsucht nach Jerusalem auszudrücken. Einmal nach Jerusalem zurück. Und wir haben ein Land, ein wirkliches Land, nach dem wir uns sehen können. Und Gott hat uns in seinem Wort versprochen, das wird er uns geben. Ich habe 16 übertitelt: Gründung des Staates inmitten kriegerischer Ereignisse 1948. Da steht nämlich, denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Meine Frau hat das 6-mal erleben müssen. Gut, aber das war ihr Wunsch als junges Mädchen. Ich möchte 6 Kinder. Und der Herr hat ihr 6 Kinder geschenkt. Aber eben, das war gut, dass sie das machen musste. Ja, weil Männer würden das Weiterleben eines Volkes gefährden. Und Frauen sind manchmal so hart. Und eben, Wehen sind sehr, sehr schmerzhaft. Auf der subjektiven Liste von 1 bis 10 von Schmerzen ist es Nummer 10. Und diese Geburt Israels fiel hinein in diese schrecklichen Wehen. November 47. Die UNO beschließt Ja zum Judenstaat, der gegründet werden soll. Und dann ging der Terrorismus der Palästinenser los gegen Israel, bevor der Staat gegründet war. Unvorstellbar, furchtbar. Eine ganz neue Phase des Terrorismus war das. Und dann ging das, die Engländer waren eben noch im Land als Besatzungsmacht, aber vom 14. auf den 15. gingen die Engländer raus, zogen ab und dann waren 9 Armeen stationiert an den vorgesehenen Grenzen Israels, um mit damals modernen Waffen Israel zu vernichten. 9 Armeen gegen Israel und die hatten damals am Anfang fast keine schweren Waffen und nur ganz wenige Flugzeuge. Und da kamen voll ausgerüstete Armeen und zusammen mit den Palästinensern wollten sie Israel auslöschen inmitten dieser Wehen. Und jetzt 17, ich lese aus dem prophetischen Psalm 83. Viele Psalmen sind ganz ausgesprochen prophetisch. Und da dieses Endzeitgebet: O Gott, schweige nicht, verstumme nicht und sei nicht stille, o Gott, denn siehe, deine Feinde toben und deine Hasser erheben das Haupt. Gegen dein Volk machen sie listige Anschläge und beraten sich wieder deine Geborgenen. Sie sprechen: Kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Und das war genau die Sprache dieser Armeen und all dieser islamischen Nationen darüber hinaus, die sie moralisch unterstützt haben und auch Soldaten geschickt haben. Das war genau ihre Sprache. Sie haben gesagt, wir vernichten Israel und wir treiben die Juden ins Meer. Muss man sich vorstellen, das war gerade nachdem Europa 6 Millionen umgebracht hatte. Und jetzt eine Shoah im Land, das hat sich noch nie erfüllt in der Vergangenheit. Wirklich nur in dieser Zeitepoche, zu der wir gehören. Aber jetzt gibt es noch mehr Details. Punkt 18, da wird nämlich gesagt, diese Feinde, die sagen, Israel soll vernichtet werden und die das übrigens 3-mal versucht haben, 1948, 1949. Aber dann, schließlich hat Israel alle besiegt. Man hat sich gesagt, wir müssen das später machen. Jahrelang hat die Sowjetunion moderne Waffen geliefert. Und dann waren sie überzeugt, die islamische Nation rund um Israel, jetzt mit dieser Hilfe der Sowjetunion schaffen wir das 1967, Israel zu vernichten. Nasser sagte im Mai 1967, das war gerade vor dem Sechstagekrieg, unser Hauptziel besteht in der Vernichtung Israels. Und dann kam der Sechstagekrieg und nach 6 Tagen waren alle Fronten besiegt und es war Ruhe. Und dann haben sie es nochmals versucht am Yom Kippur-Krieg 1973. Und das war eine Katastrophe, denn es war ein Überraschungsangriff am heiligsten Tag des Jahres, am Yom Kippur, wo kein Fernsehen lief, kein Radio, man konnte die Reserve gar nicht mobilisieren. Und die Leute, selbst die Agnostiker, gehen dann in die Synagoge, um zu beten. Ja, wenigstens dann. Aber eben, und dann kam dieser Yom Kippur-Krieg. Aber schließlich hat Israel auch da wieder überlebt. 3-mal haben sie das versucht. Nun, Punkt 18. Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen, sie haben einen Bund gegen dich gemacht. Also diese Nationen, die Israel vernichten wollen, die haben einen Bund gemacht, steht hier. Nun, so war das. 1945, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, haben sich 7 islamische Nationen zusammengetan und haben gesagt, wir gründen die Arabische Liga. Liga heißt Bund. Ja? Das Wort Liga heißt Bund. Den Arabischen Bund. Und das Ziel ist, wir verhindern, dass ein Judenstaat gegründet werden könnte. Nach der Shoah. Und dann kam aber der Staat trotzdem. In den weiteren Jahren war das Ziel der Arabischen Liga, Israel zu zerstören. Und dann kamen immer mehr Nationen dazu, heute sind es über 20. Aber in diesem Psalm werden alle 7 Gründungsmitglieder angedeutet. Aber eben, zunächst, sie haben einen Bund gemacht. Aber wer? 19. Ich lese Vers 6. Die Zelte Edoms und die Ismailiter, Moab und die Hagariter, Gebal und Ammon und Amalek, Philistäer samt den Bewohnern von Tyrus, Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen. Sie sind zu einem Arm geworden, den Söhnen Lots. Natürlich, das sind nicht die modernen Namen. Aber es ist ganz einfach. Und sie müssen kein Hebräisch können. Man muss nicht Hebräisch können, um die Bibel lesen zu können. Überhaupt nicht. Aber zum Beispiel ein gutes Bibellexikon kann hilfreich sein. Dann schauen Sie nach, was ist Edom, Moab, Ammon. Dann erfahren Sie, Edom war ein altes Volk, das lebte südlich vom Toten Meer im heutigen Jordanien. Und Moab war ein Volk auf der anderen Seite des Toten Meeres, auch in Jordanien. Und Ammon im Norden von Jordanien, wie Sie das sehen auf der Karte, der Hauptstadtname Amman kommt von Ammon. Ja? Also diese drei Namen weisen hin auf Jordanien. Jordanien war eines der sieben Gründungsmitglieder. Die Söhne Lots, Moab und Ammon, diese Stammväter dieser Völker, waren eben Söhne von Lot, der auch in der Bibel vorkommt. 20. Bündnis der Feinde, Saudi-Arabien und Jemen. Vers 6 sagt die Ismailiter. Die Ismailiter, erfahren Sie im Bibellexikon, das war ein arabisches Volk in vielen Stämmen aufgeteilt im Gebiet der saudischen Halbinsel. Saudi-Arabien und Jemen. Das waren zwei Gründungsmitglieder. Und dann 7, Gebal und Tyrus. Das sind zwei Städte. Gebal, auf Arabisch spricht man je nach Dialekt das G weich aus, das ist Gebal. Das ist eine Stadt im Norden von Libanon. Und Tyrus ist ja klar im Süden, diese Hezbollah-Stadt, Hochburg. Ja, also das weist hin auf Libanon. Und Libanon war auch ein Gründungsmitglied der Liga. Und dann die Hageriter. Oh, da müssen Sie ein gutes Lexikon haben. Die Hageriter, erfahren Sie dann, waren ein Stamm, der unter anderem im südlichen Syrien gesiedelt hat. Syrien war auch ein Gründungsmitglied. Was ist ein poetischer Text? Und so, mit diesen Namen werden diese Länder begreifbar für heute angedeutet. Und dann Philistäer. Und da müssen Sie wissen, Philistäer, das ist in der Bibel das Land der Philister, und zwar dieser Streifen am Mittelmeer, der Gazastreifen und darum herum. Das Land dieser Streifen, ja natürlich, für die Palästinenser hat man ja diesen Bund gegründet. Und das war alles verbunden mit ihnen. Und dann 24, Ägypten. Ja, Vers 7 sagt Amalek. Wenn Sie in die Sonntagsschule gegangen sind, das war eine gute Sache. Ja, da haben Sie bereits eine Basis bekommen. Da haben Sie gelernt, die Kinder Israel waren ein Sklavenvolk in Ägypten und dann zogen sie unter Mose aus und gingen in die Wüste Sinai. Der erste Feind, der ihnen im Sinai entgegentritt, war Amalek. 2. Mose 17. Ja, und das weist hin auf das heutige Staatsgebiet von Ägypten. Ägypten war auch ein Gründungsmitglied. Und dann 25, Assur. Assyrien. Da werden Sie erfahren im Bibellexikon, Assyrien war ein wichtiges Reich im Altertum im heutigen Nordirak. Ach so, Irak war auch eines der Gründungsmitglieder. Das war's. Alle erwähnt, alle 7 sind vorgekommen, zusammen mit Philistäer. Und jetzt noch 2 Prophezeiungen, ich habe Ihnen gesagt, Sie kommen noch heute nach Hause. Nein, sogar nur eine, ich habe es noch ein bisschen mehr abgekürzt. Eigentlich, normalerweise gehe ich bis 40, ja. Und die Eroberung Zions, 7. Juni 1967, das war echt komisch. Die UNO hat zwar Ja gestimmt für die Schaffung eines Judenstaates 1948, nicht wahr? Aber die UNO hat gesagt, Jerusalem soll ausgeschlossen sein. Jerusalem soll eine internationale Stadt werden. Das soll nicht die Hauptstadt der Juden sein. Aber dann, im Krieg, haben die Jordanier zusammen mit ihren vielen Verbündeten es geschafft, Ost-Jerusalem erobern zu können. Die Altstadt von Jerusalem, die Juden dort in der Altstadt, wurden abgeschlachtet Und wer fliehen konnte, der floh. Und dann hat man die Stadt geteilt durch eine Mauer, wie Berlin. Und kein Jude konnte mehr zur Klagemauer gehen, einem Überrest des Tempels von damals, um zu beten. So war die Situation. Und dann hat sich die UNO aber eben weiter nicht mehr so darum gekümmert. Jetzt haben sie es. Wir sind zwar nicht einverstanden, aber finden das nicht toll, aber das gab kein Problem in der Politik. Und dann 1967, der Plan, Israel soll vernichtet werden. Jetzt mit ganz modernen sowjetischen Waffen. Und dann hat Israel König Hussein von Jordanien gewarnt: Wenn du eine dritte Front eröffnest, wird es schwere Konsequenzen geben für dich. König Hussein hat trotzdem von Ost-Jerusalem mit schweren Waffen über die Mauer geschossen. Und dann bekam ein Fallschirmspringertrupp den Befehl, Altstadt von Jerusalem und Tempelberg erobern. Und das war am dritten Tag, am Mittwoch des Sechstagekrieges. Und in einer Blitzaktion wurde ganz Ost-Jerusalem erobert, der Tempelberg erobert. Zurück an dem Ort, wo die Väter bis ins Jahr 70 geopfert haben und gebetet haben. Und prophetisch ist das in prophetischer Vergangenheitsform. Viele Prophezeiungen sind so beschrieben, wie der Prophet das in der Vision sah. Vollendet, ja? Beschrieben. Als der Herr das Schicksal Zions wendete. Und Zion ist in der Bibel immer der Tempelberg. Heute, wenn Sie nach Jerusalem gehen, nennt man auch einen Nachbarhügel Zion. Das ist nicht der biblische. Der Tempelberg ist der biblische Berg Zion. Als der Herr das Schicksal Zions wendete, da waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, nach 6 Tagen war Ruhe. Gegen eine totale Übermacht. An 3 Fronten. Und dann, der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. 3 Schlussfolgerungen, die jetzt ganz wichtig sind. Wir leben in der Endzeit. Wir haben zwar nur 26 Punkte gesehen, aber wir können bis 180 weitergehen, aber Sie möchten nach Hause. Und Imbiss wartet auch. Aber sehen Sie, wir leben in der Endzeit. Wir können das beweisen. Und das bedeutet, Jesus Christus kommt bald. Aber er kommt nicht mehr als der Retter. Er kommt als der Richter der Welt. Um Ordnung zu machen mit unserem Chaos. Er wird die Leute zur Rechenschaft ziehen. Und auch uns. Nicht nur die Großen. Nicht nur ein Erdogan und Putin und Trump. Auch uns. Darum die Frage, sind Sie bereit, dem Richter zu begegnen? Zweitens, die Bibel ist Gottes Wort an uns. Die erfüllte Prophetie, die so einzigartig ist, in keiner anderen Religion, nur in der Bibel haben wir das. Die erfüllte Prophetie beweist, die Bibel ist Gottes Wort. Sie ist glaubwürdig. Und es lohnt sich, die Bibel regelmäßig zu lesen, um Gottes Botschaft für uns persönlich zu erfahren. Mein Vorschlag, beginnen Sie morgen vor der Arbeit einen Abschnitt in der Bibel zu lesen und beten Sie zu Jesus Christus, er soll Ihnen dieses Wort verständlich machen. Und Gott spricht zu Ihnen durch sein Wort. Und drittens, diese Bibel sagt, ich muss zu Gott zurückkehren und mich mit ihm versöhnen lassen. Wir haben alle Schuld aufgeladen in unserem Leben. Und darum brauchen wir den leidenden Messias, der für unsere Sünden gestorben ist. Aber das wird uns nur zugerechnet, wenn wir unsere Schuld Gott im Gebet bekennen und wirklich dieses Opfer von Jesus Christus am Kreuz ganz bewusst für uns in Anspruch nehmen. Dann rechnet es Gott zu und er vergibt uns die ganze Schuld des Lebens. Gott sagt, es ist ein Befehl, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir müssen Frieden mit Gott bekommen. Aber es ist eine wirkliche, fundamentale Entscheidung. Das ist nicht so eine leichte Sache. Darum sage ich nicht, wer das möchte, soll die Hand aufhalten und dann zähle ich noch. Nein, nein, bitte nicht. Nein, das ist eine Sache zwischen Ihnen und Gott. Aber es ist ein Befehl, lasst euch versöhnen mit Gott. Und es geht darum, dass man realisiert, Jesus Christus starb für mich persönlich am Kreuz. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine Verheißung. Gott vergibt alles. Ich habe vor kurzem eine E-Mail bekommen, da hat jemand Zweifel gehabt, ob Gott wirklich dieser Person vergibt. Da habe ich diese Stelle gebracht. Da steht's: von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir kommen, dann wird uns alles vergeben. Es gibt also keine Schuld, von der wir uns sagen könnten, vielleicht werde ich nie angenommen werden. Das geht nicht. Das kann ich niemandem erzählen und Gott kann ich es auch nicht sagen. Aber es gibt keine Schuld, die er nicht vergeben würde, wenn wir kommen. Darum, das ist wirklich die wunderbarste Botschaft, die es gibt. Und es ist auch so schön, jeder Mensch wird einmal vor dem Richter Jesus Christus stehen. Auch die, die schon verstorben sind. Alle werden vor ihn kommen. Aber wie können wir in einen solchen Gedanken ertragen? Ganz einfach. Wenn Sie sagen können, Jesus Christus ist mein persönlicher Retter, der leidende Messias, der für meine Sünden gestorben ist, nach Jesaja 53, dann dürfen Sie wissen, Sie werden zwar vor dem Richter stehen, aber der Richter ist Ihr Erlöser. Dann kann man diesen Gedanken wirklich so gut ertragen, indem man weiß, der Richter ist mein Erlöser. Ich brauche gar keine Angst mehr zu haben vor Gott. Ich meine, Angst vor Gott ist etwas, was in uns drin ist. Auch wenn es vielleicht nicht so formulieren würde. Aber diese Angst wird uns auch weggenommen. Keine Angst vor Gott. Frieden mit Gott. Und das wünsche ich jedem hier. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass wir sehen können, durch die erfüllte Prophetie, dass die Bibel Gottes Wort ist. Danke für all diese Erfüllungen und danke, dass du gekommen bist als der leidende Messias, um das Problem unserer Schuld zu lösen. Und wir bitten jetzt ganz besonders für alle unter uns, die noch nicht Frieden mit Gott haben, dass du ihnen dieses Geschenk gibst, dass sie den Mut haben, wirklich zu kommen und ihr Leben dir zu übergeben. Und wirklich diese Vergebung und diesen Frieden aus deiner Hand dankend anzunehmen. Weil du es in deinem Wort, das wahr ist und sich als wahr erwiesen hat durch die erfüllte Prophetie, verheißen ist. Und so wissen wir, dass diese Verheißung wahr ist. Amen. Amen. Jetzt singt zum Schluss noch.